Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Joachim Scholl.
Und noch einmal mit Nachwuchs. Gestern hatten wir es von Töchtern im großen Generationenroman von Miriam Kabe. Heute geht es um Söhne und zwar im neuen Buch von Simone Buchholz, der Bestseller-Krimi-Autorin aus Hamburg. Diesmal wird nicht geschossen und ermittelt. Wir lernen Simone Buchholz als Mutter kennen. Mutter als Mutter eines Sohnes in ihrem ersten Sachbuch. Aber auch hier fliegen die Funken und Fetzen ganz im Stil à la Madame Buchholz. Über Söhne heißt das Buch schlicht, also alles über ein Filius und Jungs dann auch generell. Hallo Frau Buchholz.
Schönen guten Morgen, Herr Scholl.
Wie wir bei Ihnen lesen, wohnen Sie ja noch mit Ihrem Sprössling zusammen. 18 ist er inzwischen. Hört der uns jetzt eigentlich zu? Sitzt er nebenan am Radio?
Er ist noch nicht ganz 18. Es dauert noch genau, ja, so knapp 4 Wochen. Und er ist natürlich in der Schule.
Ach so.
Hoffe ich.
Gut, wir werden gleich mehr erfahren über Rocco, so heißt der Racker. Freuen Sie sich mit mir auf Simone Buchholz hier und jetzt in der Lesart. Schön, dass wir alle zuhören. Mit der ermittelten Staatsanwältin Chastity Riley hat sich Simone Buchholz als Krimi-Autorin etabliert, aber auch als wortstarke Essayistin und Journalistin hat sie sich einen Namen gemacht. Und jetzt lesen wir, wie Simone Buchholz als Mutter schreibt. Über Söhne heißt die jüngste Tat. Wir haben uns schon begrüßt, aber nochmal schönen guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Buchholz.
Schönen guten Morgen, Herr Scholl.
Ihr Buch, das startet ja wirklich fulminant mit einem schönen Bild in der Schwangerschaft, dass ihr Baby nämlich im Bauch schon geturnt hätte und Purzelbäume geschlagen und die Arme, Beine und den Rücken durchgestreckt hat, als gäbe es eine B-Note für in Fruchtwasser wachsende Babys, so that's the Buchholz style. Und dann, als er zur Welt kam, riss er sofort den linken Arm in die Höhe und gab rostige, trotzige Schreie von sich. War das wegweisend für alles Weitere?
Ja, in der Tat. Ich war aber auch ein bisschen darauf vorbereitet, muss ich sagen, weil ich wusste, dass ich einen Jungen bekomme. Also ich wusste es sogar, bevor mein Arzt das wusste. Ich wusste es irgendwie beim Sport machen, habe ich es gemerkt. Eines Morgens dachte ich, ah, verstehe. So, und dann wusste ich auch relativ bald, also es wird ja ein Geburtsdatum ausgerichtet, dass es ein Löwe sein wird. Und dann dachte ich, alles klar, Löwenjunges, früher Löwe, Löwenjunges, dann muss ich wohl die Löwenmutter sein. Und so war auch eigentlich von Anfang an war so unsere Dynamik ungefähr so.
Ja, richtig. Wir haben Sie ja vorhin erzählt, dass er bald Geburtstag hat. Dann ist er ein Löwe. Also, Rocco heißt der Filius. Ihm widmen Sie auch das Buch. Sonst bleibt der Name aber im Buch tabu. Es heißt immer nur mein Sohn. Wie diskret kann man denn eigentlich über seinen eigenen Sohn schreiben?
Na, ich glaube, das war eher so ein Stilmittel, um das für mich auch beim Schreiben selbst so ein bisschen auf Distanz zu halten und mir die Möglichkeit zu geben, ins Universelle zu gehen und vielleicht auch Leserinnen und Lesern die Möglichkeit zu geben, dadurch den eigenen Sohn vielleicht oder das eigene Kind. Viele Dinge gelten wahrscheinlich auch für Mädchen, zumindest solange sie klein sind, im Auge oder im Kopf behalten zu können. Ich fand das eleganter, ganz einfach.
Sie verfolgen so die einzelnen Entwicklungsabschnitte bis zum 18. Geburtstag. Die Hebamme sagt gleich am Anfang, mit dem werden Sie noch viel Spaß haben. Der redet ja wie ein Wasserfall und genauso war es. Also Rocco wurde ein Wirbelkind. Sie mussten ihm einen neonfarbenen Wollbommel auf die Mütze setzen, damit er ihn im Dunkeln nicht vom Spielplatz auf die Straße flitzt. Bei dieser Fülle an Erinnerungen, so präzisen, habe ich mich gefragt, wie sind Sie eigentlich daran gegangen? Haben Sie ein Kindertagebuch geführt, auf das Sie zurückgreifen konnten?
Nee, habe ich nie, weil ich hatte echt keine Zeit für sowas, muss ich sagen. Also ich bin seit mein Sohn auf der Welt ist Vollzeit-Schriftstellerin und musste auch immer meinen Teil zum Familieneinkommen beitragen. Seit 3 Jahren bin ich auch Alleinverdienerin. Insofern hatte ich für sowas echt keine Zeit, aber das ist ja der Vorteil an AutorInnen, dass wir, glaube ich, wir haben eine ganz spezielle Fähigkeit, die mehr ausgeprägt ist als bei anderen Menschen, das ist die Erinnerungsfähigkeit. Ich erinnere mich wirklich an den kleinsten Scheiß in meinem Leben. Also ich habe 54 Jahre komplett auf der Pfanne in allen Einzelheiten und Details und die 18 Jahre mit meinem Sohn natürlich erst recht. Und trotzdem hatte ich danach das Gefühl, als er das dann gelesen hat, bevor ich das Manuskript abgegeben habe und gesagt hat, aber Mama, was ist denn damit und damit? Das hast du vergessen. Und ich so, ja, stimmt, ich habe so viel vergessen. Aber gut.
Mal kurz eingeflochten, Frau Buchholz. Sie reden gerade mit einem kinderlosen älteren Herrn, der als Sohn das Prinzchen war. 2 ältere Schwestern hatte ich, aber so knallharte 60er Jahre, also keine Helikoptermama und so. Heute ist das ja so doch schon allgegenwärtig. Bei Ihnen scheint es aber gar nicht so. Auch als alleinerziehende Mutter, Sie sind da richtig, richtig cool rangegangen, ne?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe da ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, während ich drin steckte, weil, wie gesagt, ich hatte von Anfang an keine Zeit. Dieses Kind hat mein Tempo einfach mal so von 33 auf 45 gedreht, so für alle, die noch mit Langspielplatten aufgewachsen sind. Es lief plötzlich, es war alles schneller ich bin aber auch selbst, ich bin im Spessart aufgewachsen und ich bin quasi im Wald aufgewachsen und ich weiß, dass Kinder irgendwie unter dem Schutz der Engel stehen, so ein bisschen. Also wenn man das Glück hat, ein gesundes Kind bekommen zu haben, das dann auch in den ersten Jahren stabil und mit so einem Gummikörper aufwächst, wie die halt so sind, dann kann nicht viel passieren. Das Einzige, wovor ich Angst hatte, waren Autos. Da habe ich immer noch Angst vor. Er wird sich wahrscheinlich bald selbst in eins setzen und das ist für mich wirklich schon immer ein Horror gewesen. Aber alles andere, es kann ja nicht viel passieren. Also, die haben ja Augen und Ohren und müssen ja auch lernen, sich in dieser Welt zurechtzufinden.
Aber sie fallen ständig hin. Ich meine, das schreiben sie auch. Eigentlich ist jede Mutter eine Heldin. So die vielen versorgten Platzwunden, die vielen Atemwegsinfekte mit über 40 Grad Fieber. Ihr Sohn war so einer, so buchstäblich on fire, ne? Und dann schreiben sie, da bin ich halt dann freiwillige Feuerwehr. Ich hole dich raus, wenn es zu heiß wird. Ich meine, gilt dieses Ehrenamt freiwillige Feuerwehr bis heute eigentlich?
Ja, ich denke schon. Also wir haben erst gerade neulich, als es jetzt so heiß war am Wochenende, saßen wir auf unserem Balkon, er und seine Freundin und mein Freund und ich und haben über die Zukunft geredet und dann habe ich nochmal aufs Tapet gebracht, dass ich ja irgendwann in 2-3 Jahren dann ausziehe, damit er weiter in der Innenstadt leben kann, wo die jungen Leute hingehören, aber ich gehöre da nicht mehr hin. Und dann hat er echt kurz geschluckt und gesagt, aber Mama, ich kann doch nicht ohne dich leben. Ich sagte, Rocco, natürlich kannst du das. Und er hat gesagt, nein, kann ich nie. Und da haben wir alle laut gelacht und es war klar, doch. Aber man muss schon, also ich muss schon oft noch so in so Kleinigkeiten, weiß ich nicht, plötzlich, wenn es blutet. Wenn es blutet. Alle, da sind Jungs, ich weiß nicht, ob da sind die Jungs immer noch so, Mama, aber Pflaster, Hilfe.
Echt, ja, wirklich ja. Wahr.
Obwohl der wirklich, der ist ein Kopf größer als ich, ein Kampfsportler, aber wenn es blutet irgendwo
auf
ist.
Auf den Kampfsport kommen wir gleich noch. Sie haben von ihm, also er war wirklich, Rocco ist ein Wirbelwind. Witzigerweise fällt das Wort ADHS nie bei Ihnen, also gar nicht erst pathologisch werden, so mit der Lieblingsdiagnose momentan, wenn Kinder zu wild sind. Sie schreiben aber, Sie hätten von ihm einen Trick gelernt, der heimlichen Wildigkeit. Was ist denn das?
Ja, also, ich glaube, diese Diagnose fällt nicht, weil ich auch nicht anders war als Kind und auch nicht anders bin als er jetzt. Ich habe nur gelernt, mich zusammenzureißen. Und ich würde auch, ich bin selbst nicht dafür, Andersartigkeit zu diagnostizieren, beziehungsweise, ey, wir kommen doch alle in allen Formen und Farben. Also so. Und manche sind halt ein bisschen schneller und wilder unterwegs und auf verschiedenen Spuren gleichzeitig. Und für mich ist das eben nie ungewöhnlich gewesen. Und ich kenne diese Wildigkeit, die man in sich spürt, vom Kopf bis in die Füße und die aber nicht immer raus darf, zum Beispiel in der Schule. Kommt es nicht gut an, wenn man während des Unterrichts auf die Fensterbänke springt, weil man so viel Bewegungsdrang hat. Und er hat den Trick gefunden, dann als so in der 2. Klasse, glaube ich, oder in der 1. schon, ich weiß es gar nicht mehr, dass er unterm Tisch so eine Art Breakdance mit den Beinen gemacht hat. Ganz schnell die Beine bewegt und da hat er seine Wildigkeit heimlich rausgelassen. Und ich mache das auch, wenn ich in der Bahn sitze oder im Flugzeug oder im Theater, muss ich auch immer mal die Wildigkeit rauslassen, möglichst heimlich, damit man die anderen halt nicht so stört.
Von dort lässt sich ja wahrscheinlich ein guter Bogen spannen zu dem, was Sie schon angesprochen haben, Kampfsport. Ja, die Rettung für Ihren Sohn war dann ein Kampfsporttrainer. Was war denn überhaupt für ein Sport und was konnte denn dieser Trainer so bewirken?
Also mein Sohn ist in so ein Gym eingesteckt mit seinem besten Freund bei uns auf St. Pauli im Hochbunker und das Gym ist inzwischen insolvent und wieder weg, aber da hat ihn nach 3 Monaten, glaube ich, hat ihn ein Kampfsporttrainer für K1, hat ihn da abgepflückt und mit in seine verschiedenen Studios genommen. Inzwischen hat er ein eigenes Studio, der heißt Ashkan Goha, der ist ehemaliger Weltmeister und Europameister in K1 eben. Das ist eine Mischung aus klassischen Boxen, Kickboxen, traditionellem Thai-Boxen und es ist auch in der Defensive ein bisschen Karate mit drin. Und es ist eine wahnsinnig elegante, auf Präzision und Schnelligkeit ausgelegte Kampfsportart. Und das war für mein schnelles Kind, das immer feste Regeln und klare Ansagen braucht, wirklich das Allerbeste, um ihn wieder auf die Füße zu stellen in dieser strubbeligen Zeit der Pubertät.
Das raten Sie ja so ein bisschen auch so allgemein, ne? Sie haben mit den Trainern und den Sportlehrern, auch mit einem Arzt für Jugendpsychiatrie gesprochen, warum nicht Kampfsport bereits so in der Schule vermittelt wird, fragen Sie. Ich meine, ist das wirklich so ein Weg?
Also, ich habe ja nur die Frage gestellt. Die beiden Sportlehrer sind überzeugt davon, dass das gerade für die Unterstufe und für die Mittelstufe ein Weg ist. Nicht nur für Jungs, sondern auch für Mädchen mit ungefilterten Bedürfnissen und Wut und dieser Suppe im Kopf, die nun mal in der Pubertät herrscht, klarzukommen. Und der Kinder- und Jugendpsychiater, also ein Arzt, Neurologe, wirklich Fachmann, sagte, ich empfehle Kontaktsport für Jungs ab dem Alter von 11 Jahren, nämlich ab dem Moment, wo die große Unsicherheit kickt und die nicht mehr wissen, wie sie in der Welt stehen, weil da bekommen sie alles, was ein heranwachsender Junge braucht. Respekt, Erfolge, Selbstwertgefühl, Fokus, Konzentration, den zusätzlichen anderen Mann, den es manchmal braucht, ne? Also man braucht ja mehrere Leute, um ein Kind zu erziehen. Ich glaube, dass das immer nur zwei Eltern machen sollen, ist halt auch ein Wahnsinn. Das war ja auch nie so gedacht ursprünglich mal. Das ist ja unser Leben in Kleinfamilien, das dazu führt.
Frau Buchholz, es erscheinen momentan ja wirklich viele Bücher von Eltern, die über ihre Kinder schreiben und Mütter eben vor allem auch gerade über Söhne. Ich meine, Sie beobachten das bestimmt auch, als Sie jetzt das Buch geschrieben haben. Ist das so eine Art Spiegel, den es zurzeit einfach braucht? Jetzt frage ich so mal so die Journalistin, die Sie ja auch sind. Das ist doch schon auffallend.
Also ich sag mal so, als Rowohlt mit der Idee um die Ecke kam, das zu machen, dachte ich, jo, ihr habt absolut recht und wenn wir das nächstes Jahr im Sommer rausbringen, sind wir genau richtig. Das war, ne, ich habe natürlich auch noch ein journalistisches Näschen, weil es ja klar so war, dass wir mit gutem Grund erstmal jetzt wirklich viel über Mädchen und Frauen gesprochen haben, die letzten 10 Jahre. Da haben wir aber ein bisschen vergessen, dass es noch die andere Hälfte der Bevölkerung gibt, nämlich Jungs, junge Männer und Männer. Und wenn man die so vergisst oder vielleicht auch immer so gemein und fies und ganz grausam über die spricht. Also ich bin immer dafür, erwachsene Männer mit patriarchalen Strukturen zu quälen oder zu sagen, passt auf, Männer, das, was ihr hier, wo ihr hier profitiert, das ist nicht in Ordnung. Da müssen wir drüber reden. Aber 12-, 13-, 14-jährige Jungs, die haben diese Strukturen nicht gebaut. Die waren da auch reingeboren. Die leiden da genauso drunter. Und wenn wir dann noch in so einem fiesen Ton über die reden, wie wir es manchmal tun. Und dann sollen sie aber unsere Demokratie verteidigen demnächst oder unsere Art zu leben, unsere offene und fein ziselierte. Dann ist da irgendwas nicht ganz fair. Und deshalb finde ich das schon wichtig, dass wir jetzt eben diese Debatte haben und da auch drüber sprechen.
Frau Buchholz, wenn Rocco heute nach Hause kommt, machen Sie ihm noch Mittagessen?
Klar, aber was Kaltes. Es gibt, griechischen Salat, glaube ich.
Super. Über Söhne, das neue Buch von Simone Buchholz, jetzt bei Rowohlt erschienen mit 96 Seiten für 18 Euro. Frau Buchholz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Viele Grüße an Rocco.
Sag ich
und
ihm.
Alles Gute, Gute. Tschüss.
Danke, Ihnen auch. Ciao.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wo wir ab dieser Woche täglich bis zum 4. Juli Stories Made in USA präsentieren. Große amerikanische Romane, Great American Novels mit dem Blick auf 250 Jahre Unabhängigkeit der USA. Wie das Land zu dem wurde, was es heute ist, auch davon erzählen diese historischen Bücher. Gestern haben wir vom Wildtöter gehört, dem Lederstrumpf-Roman von James Fenimore Cooper. Und heute geht es um einen Roman, der literaturgeschichtlich sogar als erster in dieser Reihe der Great American Novels eingeordnet wird. Moby Dick von Herman Melville, 1851 erschienen. Die Geschichte von Captain Ahab auf der Jagd nach dem großen weißen Wal. Alle Welt kennt die Story in ihren Grundzügen, aber sie ist so viel mehr, wie uns jetzt Tobias Lehmkohl verrät.
Stories made in USA.
Amerika in der Nussschale, in a nutshell. Das ist die Pequod mit ihrer Besatzung. Und nichts anderes als eine kleine Nussschale auf den weiten Ozean dieser Welt ist dieses Walfangschiff, als es sich auf den Weg macht, den großen weißen Wal Moby Dick zu jagen. Im großen Moby Dick Hörspiel von Klaus Bulert aus dem Jahr 2002 klingt das so.
Vorleine loswerfen! Aber Anker! Anker hoch! Oh, er kommt schon!
Herman Melville war 21 Jahre alt, als er selbst auf einem Walfänger anheuerte. Wie sein Held Ismael ist er auf allen Weltmeeren unterwegs, lernt das Leben zur See kennen, lernt, wie man Wale jagt und sie verarbeitet. Mit Moby Dick, seinem dritten Roman, schafft er schließlich eine wahre Enzyklopädie des Wales und des Walfangs und zugleich eine zeitlose Abenteuergeschichte, eine Geschichte von Rachsucht und Besessenheit, eine Allegorie auf die politische Situation in den USA wenige Jahre vor dem Bürgerkrieg, aber auch, ganz am Rande, eine Geschichte von Liebe und Freundschaft.
Er schien mir ebenso natürlich und ungezwungen zugetan wie ich ihm. Und als wir ausgeraucht hatten, presste er seine Stirne gegen die meine, fasste mich um die Taille und bedeutete mir, dass wir hinfort vermählt seien.
Dieser große amerikanische Roman spielt nur zu einem Fünftel in den USA. Die übrigen fast 700 Seiten wird die Pequod nicht mehr an Land anlegen. Aber nicht die Freiheit der Meere ist das Thema von Moby Dick. Mag der Erzähler Ismael auch zu Anfang als jemand erscheinen, der sein individuelles Glück und damit den amerikanischen Traum sucht, so entflieht er doch vielmehr seiner Melancholie und geht, sobald das Schiff in See sticht, in der Masse der Besatzung auf. Sein Ich wird unter Kapitän Ahabs Kommando geradezu ausgelöscht.
Männer! Das ist es, wofür ihr angeheuert habt, den weißen Wal zu jagen, auf beiden Ozeanen, bis er schwarzes Blut bläst und tot im Wasser treibt. Männer, jetzt will ich euren Schwur.
Kapitän Ahab, dem von Moby Dick ein Bein abgerissen wurde und der nun Rache sucht, ist der unbestrittene Herrscher und König dieses Schiffes. Mehrmals wird er als Diktator bezeichnet. Gleichheit herrscht auch nicht unter seinen Untergebenen. Da sind auf der einen Seite die Steuermänner, alles weiße Männer aus der Gegend von Nantucket und New Bedford, und auf der anderen Seite die ihnen unterstellten Harpuniere, Männer, die ihrer Herkunft wegen auf einem amerikanischen Walfänger niemals befehlen könnten. Queequeg aus der Südsee, der Afrikaner Dagoo und der sogenannte Indianer Tashtego, ein Angehöriger der First Nations also.
In diesem Punkte verhält es sich mit der amerikanischen Walfängerei nicht anders als mit der amerikanischen Armee und der Kriegsflotte oder der Handelsmarine, wie auch mit den Bautrupps, die an den amerikanischen Kanälen und Eisenbahnen arbeiten. Nicht anders deshalb, so sage ich, weil in all diesen Fällen der gebürtige Amerikaner freigebig den Geist zur Verfügung stellt, während der Rest der Welt großzügig die Muskelkraft beisteuert.
So konstatiert, nicht ohne eine gewisse Ironie, Ismael. Auf jeden Fall hat Melville in Moby Dick eine, wahrscheinlich die zentrale Konfliktlinie der amerikanischen Gesellschaft dargestellt, die durch Herkunft und Hautfarbe bedingte, bis heute nicht ausgeräumte Ungleichheit. Die Verfolgung des individuellen Glücksversprechens ist nur für einen Teil der amerikanischen Bevölkerung möglich. Im Fall der Pequod kommt hinzu, dass Ahab die Mannschaft durch den Schwur an sich bindet und durch seinen Wahn bis zum tödlichen Ende in seine Gewalt zwingt.
Nicht Menschen seid ihr, sondern Ahabs Glieder, Arme, Beine und gehorcht meinem Befehl. Wo ist er, der verdammte Wal? Schon wieder weggetaucht?
Im Grunde ist diese Nussschale namens Pequod ein totalitärer Staat, dem es, parallel zur Eroberung des amerikanischen Westens, einzig um die Ausbeutung der Natur, die Jagd nach dem Waltran geht. Dass in den unfruchtbaren, auf Zerstörung und Untergang hinauslaufenden Zusammenhängen dieses Riesenwerks keine einzige Frau auftaucht, verwundert da nicht. Es werden die Kriege und Kämpfe seefahrender Männer dargestellt, wie sie seit der Ilias archetypisch für einen Teil der Literatur geworden sind. Auch Shakespeare mit seinen wahnsinnigen Königen geistert durch viele Kapitel des Romans, ganz zu schweigen von den Klängen des Alten Testaments, die Melvilles Sätze durchwehen. Dabei ist Moby Dick ein durch und durch amerikanischer Roman, denn aus nichts als amerikanischem Holz ist die Pequod gebaut. So heißt es am Ende des letzten Kapitels:
Das Schiff, die Bahre, die zweite Totenbahre, schrie Ahab aus dem Boote. Ihr Holz, das musste ja amerikanisch sein.
Die Pequod singt und mit ihr eine totalitäre Version der USA, die bei Erscheinen des Romans 1851 nur wenige Jahre vom Bürgerkrieg entfernt sind. Freiheitsversprechen, Selbstverwirklichung, das alles erweist sich bei Melville, der zur See ging, weil sein Vater die Familie finanziell ruiniert hatte und der Familienpatriarch sein Onkel die Sippe nicht mehr unterstützen konnte, als Illusion. Melville selbst fristete nach dem eigenen schriftstellerischen Misserfolg seine letzten 30 Lebensjahre als Zollinspektor im New Yorker Hafen. Und wenn er auch mit Moby Dick ein für Mensch und Natur dystopisches Panorama zeichnet, kann man doch im Untergang des Schiffes und dem Sieg des Wals über das System menschlicher Zerstörungswut ein Hoffnungszeichen erkennen.
Da bläst er! Da! Ein Buckel wie ein Schneeberg! Er ist es! Es ist Moby Dick!
Stories made in USA, Moby Dick von Herman Melville. Das nächste Buch der Great American Novels, die wir bis zum Jubiläumsunabhängigkeitstag der USA vorstellen. Hier in der Lesart täglich bis zum 4. Juli und auch im Büchermarkt bei den Kolleginnen vom Deutschlandfunk und natürlich auch online. Morgen dann der nächste Klassiker, Huckleberry Finn von Mark Twain.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und jetzt auf ins britische 16. Jahrhundert an den Royal Court von Elisabeth I., wo eine kluge junge Hofjungfer namens Lady Grace Cavendish höchst geheimnisvolle Kriminalfälle löst. Festgehalten sind diese Ermittlungen in einer schon älteren, sehr erfolgreichen britischen Jugendbuchreihe Lady Grace Mysteries. Und jetzt gibt es die ersten Bände auch auf Deutsch. Zwei sind schon erschienen. Übermorgen kommt der dritte in den Handel. Klarer Fall für unsere Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion. Hallo Kim.
Hallo Morgen.
Bleiben wir erst bei der Heldin, Kim. Wer ist denn diese Lady Grace Cavendish? Sie ist nicht nur die Hauptperson, sondern auch die Autorin. Wir lesen ihre Tagebücher.
Genau, und zwar ihre höchst privaten und geheimen Tagebücher, wie es da schon gleich auf den ersten Seiten dieser Bücher heißt. Sie ist Hofjungfer für die Königin. Sie schreibt in ihrem fiktionalen Tagebuch, gibt es jetzt eben Einblicke in das Leben am Hofe. Sie verrät viel über die Erwartungen, die Sitten der gesellschaftlichen Regeln. Und das Wichtige ist, sie ist die Favoritin der Königin, weil ihre Mutter ist gestorben bei einem Giftanschlag, der eigentlich der Königin galt. Und da merkt man schon, es ist also ganz prickelig, dieses Leben am Hof, sehr gefährlich. Und jetzt ist sie auch im Namen der Königin deren Spionin. Also die schickt sie los und sagt, du musst mein Ohr und meine Augen sein.
Giftmord und Verrat heißen die ersten beiden deutschen Grace Mystery Bände. Verschwörung jetzt der dritte. Ich meine, die Titel sind ja deutlich. Also es geht um Meuchelei, Intrigen, dunkle Machenschaften.
Alles. Also da wird gemordet, vergiftet, Attentate werden geplant und vereitelt, Frauen entführt, Schiffe geentert, Piraten werden gestellt. Und mittendrin ist eben die junge Grace, die eben immer auch über sich erzählt, über die gesellschaftlichen Regeln, die so Klatsch und romantische Verwicklung auch noch abarbeitet, aber immer fokussiert auf dieses Abenteuer. Und dann wird sehr schnell klar, es geht auch um Frauen der damaligen Zeit, welche Rolle die gespielt haben. Und es wird schnell klar, die waren fast so ein Handelsgut für verbesserte Beziehungen, für den gesellschaftlichen Aufstieg, für Ränkespiegel. Da wurden solche Ehen eben verabredet. Da wurde gesagt, nein, du musst den heiraten und den. Allein Elizabeth I., die hat ja nicht geheiratet und auch Grace sagt, das ist gar nicht so ganz ihr Ziel. Und jetzt stürzt sie sich eben auf diese Abenteuer. Das macht sie sehr scharfsinnig, sehr eigenwillig, auch ein bisschen respektlos. Begleitet wird sie nämlich bei diesen Abenteuern von ihren zwei besten Freundinnen, Ellie und Masu. Sie ein Wäschemädchen, er ein Akrobat, beides Waisen wie Grace. Und das ist sozusagen über die gesellschaftlichen Grenzen hinweg, stellen die drei die Übeltäter und halten damit, und darum geht's ja, den Schaden von der Königin fern.
Also ist das, Kim, so jetzt Cloak and Dagger, der Dolch im Gewand für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren schon, lautet die Empfehlung bei so einem historischen Setting? Scheint mir das doch ziemlich anspruchsvoll, oder?
Nein, das ist richtig gute, schön geschriebene, nicht sehr anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur im Gewand des historischen Kriminalromans. Also die Heldin, das muss man sagen, die ist wahnsinnig sympathisch, der folgt man gerne. Die ist so ein bisschen verplappert, die erzählt auch ganz viel. Das Personal am Hof ist ein riesiges Personal, das lernt man. Die werden alle namentlich sehr deutlich erwähnt. Man erfährt, was die anderen Hofjungfern, was die für Streit miteinander haben. Wir lernen Grace' Onkel kennen. Das ist der leitende Hofarzt, der aber auch eine Neigung zum Trinken hat und damit auch allerlei Unsinn anrichtet. Also sie taucht sehr tief ein. Aber klar, das ist natürlich auch ein Buch für junge Menschen. Es geht darum, wer bin ich im Leben? Wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Und das Ganze eben verpackt in dieses, wir gucken an so eine Hofgesellschaft.
Nun sind die Lady Grace Mysteries in Großbritannien schon 2004 erschienen, ganz schön lange her. Wieso kommt denn das jetzt erst nach Deutschland oder gerade jetzt?
Ich denke mal, es gibt zwei Gründe, warum auf einmal angefangen wird, im Buchmarkt nach solchen Themen zu suchen. Das eine ist sehr erfolgreich verfilmt Anoda Holmes. Das ist ja auch so eine historisch verpackte Kriminalgeschichte über die kleine Schwester von Sherlock Holmes. Und dann müssen wir natürlich auch denken an das aufwendige Kostüm-Historien-Drama-Serie Bridgerton. Da passt das natürlich perfekt rein. Beide sichern den Grund, warum jetzt Lady Grace entdeckt wurde. Und es ist ja schon verfilmt. Die BBC hat das in einer großen Kooperation. Man kann also auch schon den Trailer gucken. Irre aufwendig, irre teuer. Jede Folge kostet über 1,1 Millionen Euro. Ab September läuft es bei Kita Ab Ende September läuft es bei Kika. Ich glaube allerdings, die haben wirklich auch ein größeres Personal oder auch ein größeres Publikum im Blick, die sich das dann angucken sollen.
Ich guck das auf jeden Fall. Ich habe schon die Tudors geliebt, läuft bestimmt irgendwann auf Netflix. Aber Kim, wir haben noch gar nicht gesagt, wer die Romane tatsächlich schreibt.
Ja, das ist Grace Cavendish, ist das Pseudonym. Geschrieben wurden die Bücher anfangs von Patricia Finney und dann später kamen noch zwei andere Autoren dazu. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass man gemerkt hat, wir können viel schneller schreiben, wir können in kürzerer Zeit viel mehr Bücher auf den Markt bringen. Der Held oder die Heldin steht im Mittelpunkt. Wir haben das ein bisschen bei dieser erfolgreichen Reihe Warrior Cats, die wird auch schon von mehreren Autoren geschrieben und das hat natürlich eine große Bandbreite. Es gibt mehr Bände in kurzer Zeit, aber man muss ganz klar sagen, Lady Grace hat wirklich das Zeug zum Publikumsliebling. Da ist alles drin. Toll auch in der Aufmachung. Also ich glaube, das ist gesichert gut.
Danke dir. Kim Kindermann über die Lady Grace Cavendish Mystery-Reihe für junge Menschen ab 8 bis 12. Jetzt geht sie auf Deutsch los. Übermorgen ist der dritte Band Verschwörung in unseren Buchläden erschienen, wie die anderen im Knesebeck Verlag. Übersetzt von Sarah Heidelberger. 272 Seiten kosten 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Märchenfiguren, geheimnisvolle Landschaften und fantastische Wesen. Die Bilder von Helga Gebert entführen in ganz eigene Welten. Unter dem Titel Zwischengestalten zeigt die Grimmwelt Kassel die erste umfassende Einzelausstellung der Illustratorin, Autorin und Übersetzerin. Kuratorin Hanna Krüger.
In der Ausstellung zeigen wir über 200 Bilder und Zeichnungen von Helga Gebert. Es gibt Hörstationen, in denen Märchen und Geschichten angehört werden können. Es gibt interaktive Bereiche, in denen selbst gemalt werden darf oder auch über den Ausgang eines Märchens entschieden werden kann.
So werden die Arbeitsprozesse der 1935 in Freiburg geborenen Künstlerin für die Ausstellungsbesucher praktisch nachvollziehbar.
Ein Leben lang sich den Märchen und Erzählungen zu widmen und mit ihnen zu ringen, sie zu lieben, sie zu befragen.
Zwischengestalten Helga Gebert. Erzählen in Bild und Wort. Zu sehen ist die Schau bis Ende Januar in der Grimmwelt Kassel. Geschichte war in der DDR ein streng reguliertes Feld. Auch die Shoah unterlag der staatlichen Deutungshoheit. Jüdisches Leben und jüdisches Leiden wurden oft marginalisiert. In Die Shoah und die DDR zeigt Alexander Walter, wie das unerwünschte Thema dennoch öffentlich wurde. Heute Abend stellt der Historiker sein Buch in Leipzig vor.
Es sind vor allem jüdische Überlebende, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit extrem viel machen und in die Öffentlichkeit gehen. Wird aber abgebügelt, nicht so sehr von oben, also teilweise auch von der Politik, aber eben auch, weil sie merken, die Gesellschaft ist nicht bereit dazu.
Kunst und Literatur fanden Wege, jüdisches Leben sichtbar zu machen. Da sind der Schriftsteller Arnold Zweig, die Sängerin Lin Yaldati, der Journalist Heinz Knobloch oder einzelne DDR-Verlage. Sie erschufen Werke jenseits der vorgegebenen Erzählungen, agierten aber immer zwischen eigensinnigem Handeln und den Erwartungen der Partei. Die Shoah und die DDR. Die Lesung mit Alexander Walter, heute Abend um 19.30 Uhr im Literaturhaus Leipzig. Eine Ausstellung in Frankfurt am Main setzt dem westlich und männlich geprägten Comic Superheldinnen aus Afrika entgegen. Kuratorin Julia Friedl.
Es gibt unabhängige Studios, es gibt digitale Plattformen, auf denen die KünstlerInnen vertreten sind und auch zunehmend ein globales Publikum.
Dieses trifft auf moderne Superheldinnen. Sie bekämpfen aktuelle Missstände des globalen Südens. Korruption, Umweltzerstörung, fehlende Bildung. Comic-Künstlerin Akusia Henson.
Ich möchte, dass sich afrikanische Frauen als die Heldinnen sehen, die sie sind. Weil sich herausstellt, dass sehr viel der Arbeit, die mit der Befreiung unseres Kontinents zusammenhängt, von Frauen gemacht wird.
Die Ausstellung präsentiert Werk und Person 10 afrikanischer Comic-Künstlerinnen. Sheroes, Comic Art from Africa. Im Weltkulturenmuseum Frankfurt am Main bis 30. August.
Die Literaturtipps waren das von Regina Voss. Lesebühnen, Performance mit Musik, Kurzgeschichtennächte oder sogar Seancen mit literarischen Geistern, an Ideen fehlt es der freien schreibenden Szene in Berlin wahrlich nicht. Aber die Orte, die Venues, wie man neuerdings so sagt, wo man sowas umsetzen kann, die sind ein echtes Problem. Das gibt es schon länger, mindestens seit 20 Jahren. Und damals, 2006, genau in diesem Jahr, hat sich deshalb die Lettretage gegründet. Diesen Sommer feiert sie also Geburtstag, Jubiläum. Unsere Kollegin Annika Säuberlich hat sich dieses andere Literaturhaus im Prenzlauer Berg in Berlin angesehen, in dem sich die freie Szene kostenlos austoben können soll. Hören Sie mal.
Ein Politiklehrer und ein Bauingenieur sitzen in Wanderschuhen auf einer Bühne in Berlin. Es ist nicht die typische Literaturveranstaltung. Mikrofone gibt es nicht. Die Runde ist klein, die meisten Plätze leer. Dabei geht es um einen ganz großen, um Klaus Mann, Schriftsteller und Sohn von Thomas Mann. Vor 100 Jahren ist Klaus Manns Skandalroman Der fromme Tanz erschienen. Der Protagonist, wie sein Autor, offen schwul.
Andreas gab sich dieser Liebe ganz hin, die er nicht als Verirrung empfand. Ihm kam es nicht in den Sinn, sie vor sich zu leugnen, sie zu bekämpfen, als Entartung oder als Krankheit. Diese Worte berührten die Wahrheit so wenig, sie kam aus einer anderen Welt.
Mit diesem Zitat beginnt der Abend. Aber eine einfache Lesung des Romans, sowas können schön andere Literaturhäuser übernehmen. Frank Träger, der Lehrer, sitzt leicht nach vorn gebeugt, den einen Wanderschuh etwas verlegen an den anderen geschmiegt, in seinen Händen zusammengetackerte DIN A4-Blätter, sein Skript.
Es ist kein Segen bei ihr als der der Schönheit. Und das ist ein Todessegen,
liest er. Seine Rolle, die des Vaters Thomas Mann. Was sich hier entspinnt, ist eine Diskussion zwischen Vater und Sohn zur homoerotischen Liebe. Für beide Männer ein Lebensthema. Auch wenn viele Zitate echt sind, das Gespräch hat es so nie gegeben. Frank Träger hat es geschrieben, der Mann, der eben gelesen hat. Er hat viele Ideen. Für die durchgeknallten Sachen, sagt er, kommt er in dieses Hinterhaus in Berlin-Mitte, zur Lettretage.
Eigentlich von Anfang an gehörte das zur Lettretage, dass wir im Grunde einen Ort für die freie Szene bereitgestellt haben und ganz, ganz viele Leute dort was gemacht haben.
Sagt Mitgründer Moritz Malsch. Von Anfang an, das heißt seit 2006. Da hatte Malsch als selbstständiger Lektor einen Coworking-Space gesucht.
Und ja, da hatten wir so ein Wohnzimmer übrig.
Das übrige Wohnzimmer wurde schnell gekapert von der freien Berliner Szene.
Wir hatten nicht direkt den Plan, jetzt Literaturhaus oder eine Ankerinstitution der freien Literaturszene aufzubauen.
Erzählt Malsch. Aber
es gab immer Leute, die was machen wollten.
Damals wie heute stellt die Lettretage dafür den Raum zur Verfügung. Kostenlos für alles, was mit Literatur zu tun hat. Gefördert vom Berliner Senat. Heute weniger Wohnzimmer, dafür mit Leinwand, bunten Lichtern und Bartresen.
Für uns ist die Lettretage ein Segen,
sagt Frank Träger, der Mann-Remixer.
Also man hat es in Berlin ganz schwer, muss man sagen, ja.
Gestrichene Fördergelder, hohe Mieten, Absagen oder gar keine Antwort von Kulturinstitutionen. Der Bedarf der freien Szene ist riesig. Die Lettretage bis Anfang nächsten Jahres ausgebucht. Auch ihr Beratungsangebot ist gefragt. Im EU-finanzierten Schreiben- und Leben-Programm gibt es für Freelancer in der Literatur kostenlose Einzelsprechstunden. Julia ist eine dieser Freelancer. Die Brasilianerin will sich in Berlin vernetzen und sucht nach einem Verleger, der ihr Buch auf Deutsch veröffentlicht.
About two transgender girls. Mm-hmm. And since they are children until they're old, like 80 years old. It's a book mostly about friendship and how family is created, but not like blood family.
Erzählt Julia Coach Katrin und die gibt Tipps.
Prepare a small portfolio, I would say, of your work to show it to the publishers. Have a look on bigger publishing houses who have Portuguese in their program.
Menschen wie Julia kommen an Beratungstagen im Stundentakt zur Lettretage.
Und die beraten wir halt zu all diesen Themen, die ihnen helfen, aus ihrer kreativen Tätigkeit auch wirklich ein Einkommen zu generieren. Also wie komme ich in die Künstlersozialkasse? Wie schreibe ich einen Antrag für ein Autorenstipendium? Wie bewerbe ich mich bei einer Literaturagentur? Wie gestalte ich meinen Verlagsvertrag?
Berichtet Moritz Malsch, dass das Projekt einmal so groß werden würde, damit hätte er nie gerechnet. Bis zu einem Ritterschlag der speziellen Art.
Ich weiß, dass Peter Wawerzinek ungefähr vor 12 Jahren mal einen Verriss über die Lettretage geschrieben hat. Und da haben wir gedacht, oh, wunderbar, jetzt sind wir angekommen im Literaturbetrieb.
Und da hält sich die Lettretage auch zum 20. Jubiläum. Bislang verschont von den Einsparungen der Stadt Berlin im Kulturbereich.
Ein Verriss von Bachmann-Preisträger Peter Wawerzinek, der Ritterschlag für die Lettretage, auch schön. Dieses Literatur ist für die freie Szene in Berlin feiert Geburtstag. Wir gratulieren und wünschen, dass es noch lange so weitergeht.